Fangen wir mal an, ja.
Wollen wir mal anfangen? Achso,
wir haben ein Thema, ne?
Ja, wir haben ein Thema.
Das wäre verrückt. Ja, genau.
So.
Das wäre super.
Dann fange ich mal an.
Applaus für das Orchester.
Ja, diesmal mit größerer Besetzung. Wir haben alle mit musiziert. Großartig. Das ist ein Team, eine Teamleistung. Mein Team. Ich stelle vor, Tobi und Gregor. Hallo.
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 Hallo Felo, hallo Pickel.
Und ich bin Felo und das ist mein Pickel. Ich bin der Doktor und das ist mein Löffel. Ich bin der Felo und das ist mein Pickel.
Ja,
und wir wissen, was mit dem Pickel auf sich hat. In ein paar Wochen kommen die Outtakes raus und ich werde berichten.
Das war umfangreich.
Sehr umfangreich.
Ja. Ich bin jetzt schon gespannt.
Es ist wie so eine Klassenfahrt in einem großen Bus, die man so gemeinsam macht.
Weißt du?
Haben wir doch früher oft gemacht, Klassenfahrt mit dem Bus nach Prag oder nach Amsterdam,
der
oder?
Überleitungen. aber sicher, Klassenfahrten im Bus oder Busreisen, ja. Und so. Ja, meine Güte.
Busfahrten sind klasse, ja.
Aha, toll. Habt ihr früher mal außer Klassenfahrten schon, habt ihr also Klassenfahrten im Bus, das haben wir ja alle mal gemacht, aber habt ihr auch Busreisen schon mal gemacht, so Gesellschaftsbusreisen?
Was heißt Gesellschaft? Mit der Jugendgruppe.
Ja, nah dran.
Tatsächlich früher in der Kirche mit der Oma am Sonntag, da gab es so einen kleinen Bus. Und ich war ja hier als Dorfkind ist man ja auch ein Buskind gewesen, immer so ein bisschen, wenn man zur örtlichen Grundschule gekarrt wurde. Es waren nur zwei Haltestellen, aber ich war berechtigt, mit dem Bus die Strecke von 1 Kilometer zu fahren. Ich kann es von hier sehen.
Ich war berechtigt. Jeden Tag eine Dreiviertelstunde mit dem scheiß Bus über die Käfer, über die Dörfer, die Käfer auf Fränkisch. Jetzt gerade, weil.
Da seid ihr wieder.
Hier sind gerade Dinge passiert, die ihr nicht verstehen könnt, weil ich sie euch nicht erzählen werde, was passiert ist. Es ist mysteriös. Nein, die Kamera hat sich gerade kurz einmal ausgeschaltet. Es ist immer erschreckend, wenn man plötzlich vor schwarzen Bildern steht. Und ich bin damals, Dreiviertelstunde mit dem Bus gefahren. Jahrelang, bis ich irgendwann den Führerschein hatte. Und ab da dachte ich, nie wieder mit diesem Bus. Und ich muss diese Busfahrer nie wieder sehen. Und dann im Studium sind wir einmal pro Semester, das habe ich in meinem eigenen Podcast gerade schon ausführlich davon erzählt, mit Busreisen. Mit dem Bus nach Rom und im anderen Semester nach Venedig gefahren. Und welches Busunternehmen wurde geschartet? Das gleiche, das damals den Schulbus für uns gefahren hat.
Also ich könnte mir vorstellen, es war auch immer noch dasselbe Modell, mit dem du gefahren bist. Und irgendwo im Sitz vor dir waren noch deine Initialen eingeritzt.
Ja.
Weißt du? Und derselbe Busfahrer wahrscheinlich.
Und genau, derselbe Busfahrer, der jedes Mal, wenn wir unterwegs an der Autobahn, Tankstelle, Raststätte Halt gemacht hatten und ich zu spät kam. Ja, der Felix, der ist früher auch schon immer zu spät zum Bus gekommen. Auf den haben wir auch schon immer warten müssen.
Ja, aber tatsächlich war es tatsächlich viel Bus. Also Schule war es bei mir definitiv. Klassenfahrten kann ich mich tatsächlich noch erinnern mit Busreisen. Und also es war durchaus schon die ein oder andere Fahrt damit verbracht. Da ist natürlich die Frage, war man eher der Typ, der ganz hinten gesessen hat, oder hat man vorne beim Fahrer gesessen?
Also die Fahrten nach Rom, das war ein wirklicher Reisebus. Der hatte einen Nachteil, keine Toilette. Das fand ich ganz, ganz nachteilig. Aber da waren vorne die Tische. Der hat jetzt vorne zwei Tische und ich habe mir ganz schnell gelernt, schnell einsteigen und vorne einen der Tischplätze reservieren. Da geht dann nichts drüber. Da sitzt man zwar ziemlich weit vorne, aber das hat mich nicht weiter gestört. Ansonsten bin ich eher ein Hintensitzer gewesen.
Mir wird wurde hinten eine Zeit lang schlecht, darum musste ich vorne sitzen. Ansonsten sitze ich lieber hinten. Da kann man nämlich mehr Spürkes machen.
Ja,
das war der Plan. Heute noch. Ja, ja. So die Käppi nach hinten. Ich musste einmal zur Arbeit, ohne, da hatte ich kein Auto und da war auch das noch nicht mit Homeoffice, da musste ich einmal mit dem städtischen Bus zur Arbeit, auch mit allen Dörfern und allen Schulstopps. Und ich habe festgestellt, wenn man erstmal so in den 30ern ist, ist das nicht mehr so cool, der Typ im Schulbus zu sein. Weißt du? Wenn man so die 30 hinter sich hat. Ich habe natürlich sofort das Käppi nach hinten gemacht. Ne, weißt du, mich nachher und gesagt, ich mach's wieder wie früher. Hier, hab da Simpsons gestern Abend geguckt. Was? Cowabunga Kids.
Weißt du? Habt ihr Alf gesehen? Habt die neue Folge von Alf schon gesehen?
Ich sag euch, ich lach mich tot. Aber auch so ganz schlecht und so. Gehen Sie, hören Sie auf, lassen Sie Kinder in Ruhe. Okay.
Schmutziger alter Mann.
Ja, Mama, Mama, der Mann stinkt nach Bier. Ja, warte mal 5 Minuten, dann stinkt er nach Schnaps. Nee, aber nein, aber das war, also gut, also heute ist ja Gott sei Dank der öffentliche Nahverkehr trotz anstehender Verkehrswende hier so schlecht, ich könnte, glaube ich, mit dem Bus nicht mal in die Stadt kommen. Die haben hier sowas eingeführt wie so eine Art, setz dich auf eine Bank und ab und zu vielleicht hält einer an, so ein Mitfahrerding. Ja. Das ist voll super. Das ist voll, sitzt du da und außer, dass du ständig verarscht wirst, weil jemand so tut, als hält er an, passiert da nichts.
Ich habe das einmal erlebt hier im Bergischen, da bin ich zum Wandern mit der Bahn hingefahren, steig da aus, latsch den Hang hoch, um da oben dann zu wandern, es war so ein Schneetag. Ich bin dreimal, während ich diesen Hang an der Straße hochgelaufen bin, vom Auto aus gefragt worden, ob ich mitfahren will. Bis ich dann von meinem Kollegen, der im Nachbarort wohnt, gehört habe, dass das in diesen Dörfern komplett üblich ist, dass sich die Leute mitnehmen, wenn irgendjemand vom Bahnhof aus den Berg hochlatscht, weil das so ein steiler Berg ist. Hätte ich das gewusst und ich war einfach nur irritiert. Nee, geht schon. Was wollen die denn von mir? Was wollen die?
Lassen Sie mich in Ruhe, fahren Sie weg.
Mir ist mal ein Taxi hinterher gefahren, als ich auf dem Weg zum Bus war und sagte, willst du nicht mit?
Eine halbe Stunde hinterher.
Komm doch, Junge. Schubst. Hab auch den Sitz warm gedreht, Junge. Witzen, ne? Aber wir haben ja einen Grund für die Busfahrt. Ne?
Ja, wir haben einen Grund für die Busfahrt, genau. Der Grund heißt der Bus, also auf Englisch. The Bus und auf Deutsch heißt der Grund Frank und der Feind. Denn heute geht es um eine Mesh-Folge. Aus der vierten Staffel, sechste beziehungsweise siebte Folge, je nach Zählweise. Das liegt an der Doppelfolge am Anfang, glaube ich.
Ja. Ich habe erst was komplett Falsches geguckt.
Das weiß ich. Deswegen habe ich sogar beschrieben, welche Folge wir anschauen, weil du immer was komplett Falsches guckt, wenn man guckt, wenn man dir nur die Nummern nennt.
Bei Disney Plus ist es tatsächlich Folge 7 halt der vierten Staffel. Ne, in diesem Generator, den du hast, mit diesem Folgenauswertung ist es Folge 6. Ich glaube, es ist ein Zweiteiler, ne, der anders gezählt wird.
Ja,
ne?
Ja, da ist am Anfang diese Doppelfolge, in der BJ nach Korea kommt. Das wird dann in dem Generator als eine gezählt. Das ist auch wirklich überall verschieden. Also, Gott, ja. Ganz wichtig, machen wir gleich mal die Grundvoraussetzungen, was wir in dieser Folge haben. Trapper ist nicht mehr da, wir sind in der vierten Staffel. Colonel Potter ist gerade ganz neu und BJ sind neu. Die haben beide in dieser Staffel angefangen und weil das sechste, siebte Folge ist, sind die noch relativ neu dabei. Frank ist noch dabei, möglicherweise mit Margaret noch zusammen, das glaube ich zumindest an der Stelle, wenn ich mich richtig erinnere, spielt aber keine Rolle, weil Margaret in dieser Folge nicht vorkommt. Klinger kommt auch nicht vor, aber ich glaube, der ist zu der Zeit auch noch im Fummel unterwegs. Und Radar ist noch Kompanieschreiber und in der Folge Busfahrer.
Mhm. Ein Hoch auf unseren Busfahrer.
Busfahrer.
Und der Bus hat das komplette Mesh-Camp ersetzt, weil das kommt nämlich auch nicht vor.
Genau. Wir hatten damals einen Busfahrer, der nicht wollte, wenn wir in seinem Bus Walkman gehört haben. Dann hat er das wirklich geschafft. Echt? Auf der vierspurigen Strecke kurz vor Schweinfurt, wenn der erlebt hat, dass da hinten einer Walkman war, dann ist er auf der vierspurigen Zubringerstrecke einfach rechts rangefahren, auf der Straße nach hinten marschiert und hat den Walkman eingesackt. Man hat ihn dann
ernsthaft? Echt?
Das war der Erich, dem hat man echt Respekt gehabt. Das war ein älterer Herr, so die Sorte, die sonst aus dem Fenster schaut und zornig Leute anstarrt. In meinem Bus wird kein Walkman gehört. Gib her, kriegst du nachher wieder. Bumm.
Also ich kann dir von Regeln von Busfahren sagen, wenn jemand sagt, mach mal Musik, heißt es nicht, dass du selber singen sollst. Das ist nur so als Regel für Verhalten in Bussen.
Bitte sprechen Sie mit dem Busfahrer. Er hat sonst keine Freunde.
Auch, ich weiß, kleiner Exkurs noch, aber auch eine kleine, ich habe mal eine Konzertreise mit dem Bus gemacht, also wo man dann halt zum Konzert gefahren ist und mit dem Bus halt, ne, hier Busbahnhof und war alles mit drin, wirst hier rausgelassen, wirst da hingebracht und so weiter und da gab es irgendwie, die hatten kein Navi und der Fahrer, ich saß vorne und der Fahrer sagte, Mensch, kannst du mich mal hier leiten? Ich sage, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus, keine Sorge, kriegst auch ein Bier dafür. Ich sage, ja geil. Und dann durfte ich in einer Tour rausgehen und fragen und nach dem Weg fragen. Und musste zigmal aus diesem Bus aussteigen in Hannover, muss man dazu sagen. Also 100 Kilometer in unserer geliebten Landeshauptstadt. Und da habe ohne Navi, das muss so 2002, 2001 oder so gewesen sein. Und dann habe ich zigmal nach dem Weg gefragt und dafür habe ich mir ein Bier aus der Getränkebox nehmen dürfen.
Das guter war Mann, ein, oder? Ein teuer erkauftes Bier.
Ja, oh ja. Der Typ, der nach dem Weg fragt. Guten Tag, ja, servus. Ja, sowas, ja, Sakle Zement. Wo ist denn hier bei Ihnen die Halle?
Es klang schon fast echt, muss ich sagen. Aber nur fast. Also so habe ich mir Hannover auch immer vorgestellt, den Hannoveraner Dialekt.
Ja, genau, typisch. Typisch,
ja, sowas, ja, Sakle Zement. Sofort wiedererkannt.
Ja.
Einmal durchgefahren, nie wieder vergessen. Ja.
Soll ich mal versuchen, die Story so ein bisschen zusammenzusetzen
von der Folge? Ja, mach das mal. Das ist
gut. Also unsere besagte Vier-Mann-Crew, die auch in einen Jeep gepasst hätte, aber trotzdem sich für die Variante Riesenbus entschieden hat, die sind beim Ärztekongress gewesen und fahren halt jetzt zurück und haben sich auf der Rückfahrt schwerst verfahren und nach Verfahren haben sie auch den Bus geschrottet. Radar ist über irgendwas drüber und der Bus ist liegen geblieben und so ist man jetzt halt irgendwo im Nirgendwo gestrandet. Dann beschließt man erstmal das zu machen, was man in solchen Situationen macht. Frank beweist komplette Orientierungsfähigkeit, also seit Chekhov und Sulu ist er der beste Navigator aller Zeiten. Man beschließt das Konzept zu fahren, jeder von uns geht mal 100 Yards in eine Richtung, guckt, ob er was findet. Man findet allerdings nicht. Raider hat so latent ein bisschen schlechtes Gewissen, weil er der Fahrer war, sich verfahren hat und dann auch noch den Bus geschrottet hat und macht sich das nachts dann heimlich alleine auf dem Weg, um Hilfe zu holen, was sich als Fehler rausstellt. Seine Kumpels sind halt, die Jungs bleiben halt, der Rest bleibt halt zurück, macht sich Sorgen, aber macht auch nicht so wirklich eine Suche. Ne, man ist sich sehr einig, dass man dann doch lieber in der Nähe bleibt, begegnet dann auch noch einem Koreaner, einem Nordkoreaner, der sich ergeben will und Gott sei Dank nicht nur ein ergebener Nordkoreaner ist, sondern auch ein begnadeter Automechaniker, dem es gelingt, den Bus auch wieder zu reparieren. Zwischendurch taucht auch Raider wieder auf und unsere tapferen Mannen plus dem Gefangenen, das erklärt, warum sie einen Platz mehr als den Jeep brauchten, machen sich dann wieder auf die Fahrt nach dem Camp. Dazwischen gibt es die Verbrüderungsversuche von Frank, der sich einmal als Navigator, als Wache eines koreanischen Gefangenen betätigt und versucht, Freundschaft mit den Jungs zu schließen. Und ansonsten ist die Besetzung Potter, BJ, Hawkeye und
Radar.
Sag mal, Radar und,
Radar. Und Frank Burns.
Und Frank Burns, genau. Also diese tapferen Mannen bilden das Team dieser Folge. Es gibt keinen Ausflug, wie ihr schon sagtet. Nee, sie sind nicht einmal im Camp, ne? Sie sind halt wirklich nur in der Pampa, kann man sagen. Ja.
Meine Güte, ja. Ja, habt ihr eine Ahnung, was an dem Bus kaputt sein könnte? Mir ist es heute aufgefallen.
Der Zündschlüssel steckte nicht.
Ich habe früher immer uralte Autos gefahren, die man selber reparieren ständig musste. Und zwar meistens auch irgendwo unterwegs, so wie hier. Und ich hatte meinen alten Benz, bei dem sich immer wieder der Anlasser verhakt hat. Der Kohlekontakt beim Anlasser. Und wenn der sich verhakt und sich nicht dreht, dann klingt das genauso. Dann hat es dieses leiernde Geräusch, dieses Uiii. Dann nimmt man einen Hammer, einen Gummihammer am besten. Also in den Benz hatte ich immer einen Gummihammer dabei und haut einmal auf den Anlasser drauf. Beziehungsweise bei den Benz brauchte ich noch einen Holzscheit und einen Gummihammer, weil der Anlasser so weit unten war. Dann haut man einmal drauf, der Kontakt rutscht weiter und es springt wieder an.
Ach.
So. Mhm. Ich hätte denen helfen können. Und die Folge wäre viel kürzer gewesen.
Ja, weil vier und Ärzte und Militärs nicht in der Lage sind, das zu reparieren, oder?
Tja. Da hätten die
große gebraucht. Frage ist wirklich, ich habe mich das echt gefragt, warum sind die mit dem Bus in der Größe gefahren?
Ja, vor allem, der Bus hat auch nicht mehr Sitze. Das ist so ein Krankentransporterbus.
Ja, ist ein Krankentransporter, ja.
Potter, also der hat vier Sitzplätze hinten, vorne in der ersten Reihe und dahinter sind nur Liegen. Potter schläft auch am Anfang. Ja. Die haben, also der hat scheinbar auch die Nacht vorher durchgesoffen, so wie Hawkeye und BJ, der hat auch eine lange Nacht hinter sich. Vielleicht war das der Grund, weil er sich gesagt hat, dann kann ich auf dem Rückweg ein Schläfchen machen. Wir nehmen mal den Bus.
Wer weiß auch, wie lange die unterwegs waren. Das wird ja, glaube ich, auch nicht gesagt, ne? Ob es dann vielleicht auch bei Regen oder wenn man mal eine Rast macht, ein Picknick und so.
Naja, ich glaube auch schöner. Zu viert in so einem Jeep ist schon unbequem. Also nicht nur zu viert, wenn die dann Raid, gut, dann wäre wahrscheinlich wäre Raider nicht als Fahrer dabei mitgekommen, sondern irgendeiner von denen wäre gefahren, aber zu viert in so einem Jeep ist nicht so bequem, glaube ich.
Sie haben ja Raider auch wirklich offensichtlich nur als Fahrer dabei, halt, ne? Weil wir erfahren ja, sie sind bei dieser Ärztetagung gewesen, halt, ne? Und da sind unterschiedliche Sachen passiert. Schön war der Bericht über Obduktion, da gab es doch Steaks. Ja, aber das war direkt nach den Obduktionen. Ja, ich weiß. wie geil auch der Vorwurf ist, Hawkeye, der hätte sich nur amüsiert. Wie war's? Sie haben dem Gynäkologen vorgeworfen, er lieb macht sein Hobby zum Beruf.
Voll super. Dem französischen Gynäkologen auf Englisch, er nimmt seinen Beruf nicht ernst genug.
Ja, ja, das tatsächlich.
Macht auf Deutsch.
Voll super.
Ja. Es sind wieder so ein paar interessante Übersetzungen. Manchmal habe ich es eingeschaltet. Auf Deutsch macht man es so ein bisschen deutlicher. Den Hobby, das Hobby zum Beruf bei einem Gynäkologen ist, einfach nochmal eine Spur deutlicher auszudrücken, was der Witz sagen soll. Und das ist wie später, wenn Raider und Burns ihre 100 Yards in den Wald gehen und Raider hinter einem Baum verschwindet und Burns nicht weiß, was da hinter dem Baum ist. O'Reilly, da ist irgendwas hinter dem Baum. Und auf Englisch sagt er nur, ja, ich bin hinter dem Baum zugange und kommt vor und zieht sich die Hose zu. Auf Deutsch muss der dann sagen, ja, ich pinkel gerade hinter dem Baum, weil wir dummen Deutschen das sonst nicht hätten verstehen können.
Naja. Aber der ganze Plan ist schon super. Jeder geht jetzt 100 Yards in eine Richtung, jeder Offizier. 100 Yards sind 91,44 Meter. Habe ich überprüft. Das ist nicht weit, muss man tatsächlich sagen, oder?
Also aber im Feindesland, im Wald.
Ja, aber trotzdem, da sind sie ja lang. Aber wie geil er sagte, sind wir schon 100 Yards? Ich denke schon. Ich gehe zurück. Ich nehme die Spitze. Also am witzigsten ist die Kombination Raider und Frank Burns, die beide um die Wette zurückrennen, währenddessen Hawkeye mit Händen und BJ, glaube ich, mit Händen in den Taschen zurückkommt. Also
BJ und Hawkeye ist sehr entspannt. Ja, aber ja. Burns und Raider auch großartig, wie die losgehen, vollkommen nervös, immer nach hinten schauen. Ich meine, es stimmt, 100 Yards in den Wald, da kannst du nicht viel. Da entdeckst du nichts. Was hoffen die, eine zweite Straße zu finden, die 90 Meter entfernt ist? Das ist wirklich keine große Pitstop Entfernung.
Oder irgend sowas, ne? Ja.
Aber es ist toll, wie Raider soll vorgehen, weil er ein kleineres Ziel abgibt. Und die schießen Frank auf die Offiziere. Wir sind die Creme unserer Generation.
Ich bin bei mir zu Hause sowas wie die Creme meiner Generation. Ja. Witzig ist ja auch wirklich, dass Frank Burns als einziger eine Waffe hat, ne? Eine Pistole. Potter nicht, interessanterweise, obwohl er ja noch eigentlich der einzige Militär ist.
Ja,
so richtig, Berufssoldat. Das ist mir klar, es wird diese dieser Fanatismus von Frank Burns wieder gezeigt, dass er eine Pistole hat, später dann dieses absurde Maschinengewehr, mit dem er den Koreaner bewacht. Aber dass der einzige Berufssoldat unbewaffnet ist, das ist schon. Ist schon interessant, oder?
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, das stimmt. Eigentlich hätte das zu Potter gepasst. Potter. Ja.
Er ist der Berufssoldat. Das wäre gar nicht schlimm gewesen, dass er da in der Situation eine Waffe dabei gehabt
hat. Und es wäre ja auch nachvollziehbar und sinnvoll. Also selbst wenn er eine dabei gehabt hätte und er hätte die im Bus gelassen, das wäre hochgradig dumm, weil, ne, wie du sagst, er ist ja Berufssoldat.
Ja, als einziger von denen.
Seine aber vielleicht Profession hat er tatsächlich seine im Bus gelassen, das kann ja sein. Aber wie hätte das ausgesehen für die Mesh-Gucker, die einfach Mesh gewohnt sind und wissen, die Leute, wer da eine Waffe trägt, gehört automatisch schon zu den eher Bösen. Das ist bei Mesh einfach so. Das Bild, das dir da zeigt, einer mit einer Waffe, das kann eigentlich schon mal nicht einer von den richtig Superguten sein. Die Superguten, das sind so Leute wie Hawkeye und BJ, das sind die lustigen Zivilisten in Grün. Hätte Potter, der ganz neu dabei ist, eine Waffe getragen, der wäre sofort, der hätte sofort einen Missklang abbekommen. Und das ist eh noch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ist es noch nicht so richtig klar, wie der tickt. Man kennt den schon gut genug, um zu wissen, der gehört zu den Guten, wir mögen den, aber dann kommen immer so Momente durch, wie wenn er von seiner seine Gefangennahme aus dem Ersten Weltkrieg erzählt.
Das Beste, was du machen kannst in so einer Situation, im Wald von Saigon. Oder ja. Ah, und da bist du dann gerettet worden? Nein, wir wurden in Gefangenschaft geraten und wurden die Haare geschoren und schlimm verprügelt. Ja. Ah, also, was Motivation angeht, ist er nicht gerade der Große in der Situation, nicht. Oder?
Ist aber auch so toll, wie er das erzählt, seine Erlebnis aus dem Ersten Weltkrieg. Und er erzählt das so und alle drei, Hawkeye und BJ, schauen im nächsten Moment so vollkommen betreten in die Richtung und er selber auch. In ihm ist selber in dem Moment auch klar, was er gerade erzählt hat, in was für einer Situation sie befinden. Super Körpersprache und Mimik. Da brauchst du auch, war gut, dass sie danach auch nichts mehr gesagt haben, dass da nicht noch irgendein flapsiger Kommentar kam. Ganz tolles Timing, das ist eine gute Szene. Aber um nochmal zur Waffe zurückzukommen, ganz besonders toll fand ich, dass Burns auf der Erkundungstour dann seine Waffe zieht, um Radar zu decken von hinten. Radar nervös ist, ich wäre aber lieber, wenn sie die Waffe vor mir haben. Und Burns ihn dann vorschickt, ist, gehen Sie mal los, Soldat! Und Radar die Hände auf den Kopf legt und vor ihm hergeht wie der Kriegsgefangene. Also automatisch diese Pose einnimmt. Ich habe mich schlapp gelacht. Das ist einfach nur zu geil.
Der deutsche Titel setzt ja sehr den Fokus auf Frank, ne? Frank und der Feind ist ja ein komischer deutscher Titel in der Sache so ein bisschen, wenn man die Folge kennt. Aber Frank hat echt so seine Momente. Ich finde super, wo er mit diesem Funkgerät, was sie dann finden, versucht, Verbindungen aufzunehmen und zu sagen, hier, um unsere Position zu bestimmen, da kommt ein Flugzeug. Wenn ich jetzt sage, ist es genau über mir. Jetzt! Ey, das ist ein Gag, den ich heute noch mache. Da sind so zwei, drei Gags dabei.
Du hast den Gag neulich gemacht. Ich glaube, in der letzten Folge im Hals hast du den Gag bei mir gemacht, dass ich das irgendwann mal bringe, wenn ich in meinem Selbstgespräche-Podcast mich verirre. Und ich habe voll losgelacht. Ich wusste, ich kenne das irgendwo her. Ich wusste aber nicht mehr woher, weil ich diese Folge, glaube ich, ein einziges Mal vorher gesehen habe. Aber ich habe mich sofort an den Gag wieder erinnert. Ich hätte den vielleicht zu den Griswolds, hier Chevy Chase oder so. Irgend sowas.
Total präsent, wie geil sie sagen, der Pilot ist doch, als du jetzt gesagt hast, war der Pilot schon im Hangar und auf dem Weg zu Hause. Er wiederholt ja den Gag auch, indem er nachts versucht, ich bin jetzt hier, ich gucke nach oben, ich sehe Sterne am Himmel. Und ich liege direkt unter dem Hellsten. Na toll, dann werden sie in Bethlehem anfangen. Das ist so großartig. Also gerade auch dieses, das fand ich super, seine Positionsbestimmung und auch wie er versucht hat, dann so eine Art Waffenstillstand mit Hawkeye auszuhandeln. Oh. Halt, ne, hey, hier, solange das hier alles ist und wir nicht gerettet sind, irgendwie, dann lassen sie mich hier nicht, ne, so können wir nicht ein bisschen miteinander klarkommen. Ich weiß, sie mögen mich nicht. Da sagt er, ey, das ist auch so ein Spruch, den ich gerne bringe mit, das ist ein Gerücht, was einer in die Welt gesetzt hat, der weiß, dass sie sich nicht mag.
Ne? Ja. Also, auch sowas. Super. Auch sowas auf Deutsch. Auf Englisch ist das ganz anders. Da wird das viel subtiler gemacht. Das hat irgendjemand in die Welt gesagt, der mich hat sagen hören, dass ich sie nicht mag oder irgend sowas. Mhm. Das ist einfach nochmal eine Spur eleganter auf Englisch. Also ich muss immer noch sagen, Rainer Brandt, wenn er nicht die zwei synchronisiert hat, werde ich mit dem bei Mesh einfach nicht mehr glücklich, seit ich das Original kenne.
Ja, Risiko natürlich, ne?
Ja.
Ja, aber es ist auch großartig, wo sie sich dann später im Bus dann ja diese Geschichten erzählen von der, als die Liebe größer war als alles. Und jeder so eine Story erzählt und Potter auch diese Story mit der Krankenschwester erzählt und mit dem, dass er blind war und dann hat er sie gesehen und dann habe ich weiter behauptet, ich wäre weiter blind. Ne? Und Frank Burns, diese Story mit dem Auto, mit dem Liegenbleiben, weil sie hat den alten Trick versucht. Angeblich ist ihr das Benzin ausgegangen. Und in Deutsch sagt er, und? Waren sie ihr dann gefällig? Ne? Natürlich nicht. Das war klar. Das war klar.
Das ist, glaube ich, ähnlich. Das ist schon ziemlich gut übersetzt. Eine komische Geschichte. Vor allem, was sie anders übersetzt haben, er erzählt auf Deutsch, die Frau, ich habe den Namen aufgeschrieben, Helen Rappaport, auf Englisch sagt er, Helen Rappaport of Jewish Persuasion. Und Hawkeye fragt sich, I wonder who persuaded her of that. Das haben sie, BJ kommentiert noch, oh ja, they have rhythm, also diesen rassistischen Spruch über Schwarze, ah ja, die haben ja den Rhythmus, nur dass er halt absurd ist, wenn man das über jüdische Personen sagt. Und Burns geht natürlich sofort drauf ein, und Hawkeye guckt dann so, oh. Auf Deutsch ist das irgendwas vollkommen Banalloses, dass banal ist, dass sie super schlau ist oder irgendwas. Und BJ macht dann einen wirklich blöden Spruch, ne, das sind die allerschärfsten. Und ich dachte mir, das ist BJ unwürdig. Auf Deutsch. Ja, auf Englisch ist es erstmal irritierend, dass er sowas sagt, aber man merkt, BJ ist ein fieser Hund, der bringt die Leute gerne mal aufs Glatteis, indem er scheinheilig so einen Spruch rausbringt, der den anderen glauben lässt, der dumme Leute glauben lässt, der ist auf meiner Seite. Hawkeye würde sowas nicht so ohne weiteres machen. Bei Hawkeye merkst du sofort, wenn er dich verarscht. Bei BJ, der hat was Hinterhältiges in seiner freundlichen, diesen grinsenden, harmlosen Gesicht.
Ja.
Und das kommt im Englischen einfach viel schöner rüber in dem Moment.
Er hat aber auch so einen schönen Moment, wo der Koreaner, der Nordkoreaner sich ergeben will und die stellen ja fest, dass er verletzt ist und so und dann sagt er noch irgendwie sowas, wir Amis sind ja sowieso die Einzigen, wir glauben immer nur, wenn wir nur langsam genug sprechen, versteht uns jeder. Ja, das ist ein schöner Spruch gewesen tatsächlich. Ne? Ja, aber das auch, ich habe mich gefragt, ob dieses Raider zieht ja alleine los, weil er so Schuldgefühle hat, ne? Weil er sich verfahren hat. Und
er sagt dann ja erst, er muss kacken und haut dann ab.
Ja. Aber passt das so zu Raider, dass er sich alleine wirklich in so einer Situation dann losmacht? Also so, dass er die nicht sagt schon. Und ein schlechtes Gewissen hat, aber dass er sich selber so in Gefahr bringt?
Ja, das glaube ich schon, aber es ist ja letztendlich auch unerlaubtes Entfernen von der Truppe. Ne? Er lässt sie ja erstmal im Stich. Und das ist auch seine Art Hinterhältigkeit bei ihm, die er auch in den vorherigen Staffeln ja auch ganz gerne an den Tag gelegt hat.
Ja, aber also ich weiß nicht, also ich würde ihn jetzt schon eher so einschätzen, nachdem er, der hat wirklich ein schlechtes Gewissen und Radar, der zeigt ja dann auch schon mal gerne Größe und Mut, wenn es dann wirklich drauf ankommt. Der ist immer der kleine, ängstliche, ich bin klein und ich bin schwach und aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ihn das Schuldbewusstsein, weil er sich halt dafür verantwortlich fühlt als Busfahrer, dass sie hier gestrandet sind, weil sie vorher im Bus auch noch irgendwie rumlästern und ihm dann alle sagen, nee, Raider, du kannst ja nichts dafür, was das alles nur noch schlimmer macht.
Ja, und richtig, ja.
Den Umstand, dass er noch vorher, als er mit Burns im Wald war, so wirklich feige war und sie feige zurückgerannt sind und Potter das auch noch richtig kommentiert, nachdem Burns Bericht erstattet, wir haben nichts gesehen und wir berichten auch nichts oder irgend sowas. Und Potter meint, auf Deutsch, sie haben einfach gekniffen. Und das wurmt natürlich Raider und ich kann mir schon vorstellen, dass der in so einem Moment dann wirklich loszieht, um versuchen, Hilfe zu finden, wie immer er sich das auch vorgestellt hat, weil es totaler Blödsinn ist, was er da macht. Aber mein Gott, ich glaube, in der Verzweiflung machst du sowas Dummes. Gerade wenn du da nachts irgendwo auf der Straße liegst, ich glaube, jeder, der mal eine Panne hatte und nachts auf den ADAC gewartet hat, der versteht diese Verzweiflung, wenn der ADAC nicht kam, was mir auch schon mal passiert ist.
Ja, man weiß halt nicht, dass wirklich wie weit das ist. Einerseits kann man sagen, die sind vielleicht, der Grund für den Bus ist halt, dass es wirklich weit ist vom Camp. Ich meine, das Camp ist ja auch in der Nähe der Front logischerweise und diese Tagungen sind wahrscheinlich nicht in Frontnähe. Andererseits auch wieder nicht so weit, dass sie Proviant mitnehmen. Ne, weil das wird ja erst am Ende dann so quasi beschlossen für zukünftige Sachen. Ne? Das ist ja doch dieses Ding, wo Frank Burns eigentlich wieder so passend für ihn Schokolade versteckt hat und ne, sich die Kampfkraft erhalten wollte und nichts abgeben wollte und so. Aber die hatten grundsätzlich keine Verpflegung dabei. Sollte natürlich ein dramatischeres Element sein halt an der ganzen Sache. Ne? Ja. Aber so weit kann es dann auch nicht gewesen sein.
So weit kann es
halt,
dann eigentlich sein, ja.
Also, wenn sie also bei der Fahrt nach Hannover hatte ich Brote dabei. Es sind 100 Kilometer. Aber gut, 100 Kilometer in so feines Land, in so ist natürlich auch wieder eine andere, in der Kriegssituation ist eine andere Situation halt. Ne?
Aber auch die Fahrt von Nordheim oder Göttingen nach Hannover ist ja auch die A7, das ist ja auch eine ausgebaute Autobahn.
Ja, das stimmt.
Da bist allerdings. Du selten von Scharfschützen bedroht.
Das weiß man nicht.
Heutzutage ist alles möglich.
Ja, obwohl die Piraten von der Seeplatte, man weiß es nicht. Ne? Also.
Ja. Aber das ist so ein Punkt. Ich finde es sehr, Ich habe immer mit der Folge so ein bisschen gehadert, weil die nicht so wirklich viel machen. Nachdem Raider weg ist, fängt ja Frank sofort an, von Raider in der Vergangenheitsform zu reden, was ja dann sofort von Hawkeye dann so abwüst, wenn sie noch einmal von Raider in der Vergangenheitsform reden, dann komme ich rüber und bababa. Aber sie machen ja nicht viel. Es wird so ein bisschen begründet mit Potter, der sagt, hier, es ist Nacht, hier geht keiner allein los, ich verliere hier nicht noch einen Mann. Potter stellt in der Situation Regeln auf. Na, er sagt, so ein Quatsch gibt's bei mir nicht. Und er ist ja noch relativ neu, wie wir vorhin gewiss haben, somit können die ihn vielleicht auch noch nicht so richtig einschätzen, wie er es meint. Aber alles in allem, gut, es ist halt nur die Nacht, was sollten sie auch tun, aber so ein bisschen, sind dann schon so ein bisschen, dass sie wenig machen, um Raider zu finden. Ne?
Ja, das stimmt schon. Das wäre
super. Ne?
Ja, also irgendwas, aber was mitten im Feindesland läufst du auch nicht rufend in den Wald hinein, da versuchst du eher nicht aufzufallen. Und er auch hat wieder natürlich, und er hat natürlich recht, wenn da jetzt der Nächste in den Wald geht, keine Ahnung, wohin Raider verschwunden ist, der verschwindet dann auch. Und da muss ich Potter leider recht geben, auch wenn das im ersten Moment total herzlos wirkt, weil er dann auch nur meint, du hast mich doch nicht hier mit Burns allein, der ist schlafend ja noch langweiliger als wach. Aber er erklärt das dann auch, wirklich, er begründet das dann auch und da muss ich ihm dann recht geben. Also, und das macht in dem Moment tatsächlich diese Folge ein bisschen realer für mich, dass sie sich da eigentlich richtig verhalten, auch wenn das nicht so die Hollywood-Erzähllogik ist, die ich eigentlich gerne hätte.
Ja, und gerade in dem Kontext fällt es mir noch schwerer zu glauben, dass der keine Kanone hat.
Ja,
als erfahrener Militär, der schon diverse Sachen, der er gefangen wurde, der rasiert und verprügelt wurde, fährt durchs Feindesland ohne seine Pistole. Und auch die Figur war noch nicht so alt, dass sie schon gesetzt war, um zu sagen, oh, der ist auf jeden Fall Pazifist oder was auch immer. Die hätten dem locker eine Kanone an die Hand geben können. Ja. So ist er ja gar nicht.
Ja. Hat er später gehabt immer, ne?
Und er hätte es dann auch erklären können. Er konnte ja jetzt auch erklären, warum man nicht nach dem Freund sucht.
Eben.
Ja.
Ich meine, die hatten auch alle keine Helme dabei. Also die sind eigentlich
mit dem Gewehr.
Gut, die sind wahrscheinlich alle davon ausgegangen, die Strecke, die sie da fahren, die führt nicht durch Feindesland, die führt durch bekannte Gegenden, da ist alles sicher, weit hinter der Front. Dass in dem Moment, wo sie sich verirrt haben, da waren sie halt dann im Niemandsland und da war alles möglich, aber damit hatten die wahrscheinlich einfach nicht gerechnet und möglicherweise war die Strecke wirklich nicht so lang und erst als Raider da schon eine Stunde unterwegs war, alle nicht aufgepasst haben, wie lang in dem Moment, als Potter aufwacht, fragt er, was ist los und erst da sagt Raider, wir haben uns verirrt, wahrscheinlich sind die schon eine Stunde unterwegs gewesen und hätte der mal eher gesagt, ich weiß nicht, wo es lang geht, hätten sie sich das alles erspart.
Ja, das kann sein, dass er das früh gemerkt hat und nichts gesagt hat, weil er gedacht hat, ich finde hier noch raus und es dadurch schlimmer gemacht hat halt, ne? Obwohl der Gag auch super war mit, haben wir uns verfahren? Ja, es muss so sein. Ich habe mich schon mal verfahren, da sah es genauso aus.
Es ist wie das schöne Kilroy-Zeichen, dass Hawkeye auf das Fenster, auf den Stab im Fenster malt, weil PJ so seine Nase rausstreckt und die Hände. Da habe ich einmal geschaut, wo das Kilroy-Zeichen, das wird dann auch immer wieder erwähnt. Das ist auch etwas, was ich glaube, jetzt weiß ich leider nicht mehr, in welchem Weltkrieg, Erster oder Zweiter Weltkrieg, was Soldaten.
40, 39, 40 war
das. Ja, was Soldaten irgendwo angebracht haben, wenn sie irgendwo zum ersten Mal waren. Wenn irgendwo ein Soldat war, wo noch niemand vor ihm war, dann hat er dieses Männchen, das über die Mauer schaut, seine Nase und die Hände drüber und hat Kilroy was hier geschrieben. Es gibt dann auch den urbanen Mythos, dass Stalin auf der Potsdamer Konferenz aus der Toilette kam, die nur für ihn, Churchill und ich glaube Eisenhower reserviert war. Und den Übersetzer fragt, wer ist dieser Kilroy?
Truman, es war übrigens Truman.
Truman, nicht Eisenhower, Truman.
Ja. Kilroy ist ein super Name auf jeden Fall für sowas.
Und ich mochte Kilroy als Kind total gerne, weil bei meinem Vater im Büro war ein schöner, großer Wachs-Kilroy im Regal und mit dem habe ich dann gerne gespielt. Der hat also seine Nase aus dem Bücherregal gestreckt. Und, das war für mich einfach der Name Kilroy ganz toll.
Super. Voll super.
Ja. Nicht Kill Bill, sondern Kilroy.
Kilroy. Ich finde, wen man auch erwähnen kann, das ist der Koreaner, nämlich der wird von Soon Tae-oh, auch ein super Name, gespielt. Und der hat was unheimlich Freundliches im an sich, finde ich. Na, also ja, dem ja. nimmt man den ergebenen Gefangenen, also den Gefangenen, also den, der sich ergeben will, wirklich total ab. Und, kleine Referenz, der hat nämlich auch mitgespielt in Babylon 5. Und zwar in TKO hat er mitgespielt.
Babylon 5, was ist das denn nochmal?
Das ist eine Raumstation, eine 5 Meilen lange Raumstation am Rande des Epsilon-Sektors. Da gibt es auch einen sehr tollen, ich habe gehört, da soll es auch einen guten deutschen Podcast zu geben.
Woher weißt du solche Informationen?
Ich kann euch das nicht sagen. Kann ich das nicht sagen, aber ich meinte nicht, dass der graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5-Podcast, sich ja sogar mehrfach über TKO geredet hat. Das ist eine Folge aus der ersten Staffel und eine ganz, ganz schlimme Folge. Ganz, ganz schlecht. Aber da hat er mitgespielt halt.
Ne? Der ist das leider auch. Natürlich dann die Folge wieder.
Ja. Er war immerhin auf Babylon 5, ja. Er ist auch erst 2018 verstorben, tatsächlich, im Alter von 85 Jahren. Ja, aber wie gesagt, der hat halt so ein total, ich fand den super gespielt halt. Der hat irgendwie sowas, dem glaubt man den freundlichen, den ergebenen Gefangenen irgendwie
an. Der ist so super freundlich. Und ich dachte auch, den hätte man in Mesh bestimmt 2 bis 3 Dutzend Mal gesehen. Dabei ist er, glaube ich, nur noch in einer anderen Folge aufgetaucht, wo er aber fast genau dieselbe Rolle gespielt hat. Ja. Auch im nordkoreanischen Soldaten, der sich ergibt.
Es ging mir auch so, ich habe tatsächlich gedacht, Mensch, guck an, den habe ich schon zigmal, der hat zigmal in Mesh mitgespielt, aber es war tatsächlich nicht so. Ne? Der hat tatsächlich, 5 Mal sehe ich hier gerade. Der hat in 5 okay. Folgen mitgespielt. Und ja,
dann war das, doch, okay. das, was ich gelesen habe, er hat noch einmal so eine Rolle gespielt, dann war das, habe ich es falsch verstanden. 5 Mal macht Sinn. Und habe ich das James Bond auch eher.
Hat er gegen Roger Moore gekämpft. Das will schon was heißen, ne? Und TKO. Das muss man sagen. Darf man nicht erwähnen. Also TKO dürfen wir da nicht vergessen. Das ist wichtig. Aber 5 Mal, ja, dann wird es wahrscheinlich wirklich der da kennen wir ihn einfach von zig anderen.
Ein Gesicht mit einem für einem großen Wiedererkennungswert.
Genau, hier. Er war auch Dr. Sun Pike. Ach, Dr. Pike. War er, also der koreanische Austauscharzt, ja. Dann Dr. Mr. Kwang, der koreanische Soldat, Ralph war er. Also der hat tatsächlich von 85, das war hier sein 2. Auftritt und seinen letzten hatte er 82, also naja, immerhin, ne?
Oh, ja, wunderbar dabei.
Ja, und Dr. Pike sagt mir auch tatsächlich was. Der Nordkoreaner, der als Arzt helfen wollte und dann haben sie behauptet, er wäre Südkoreaner, ist aber eigentlich Nordkoreaner
gewesen. Ja, irgend sowas.
Ich glaube, das war Dr. Pike. Und daher habe ich ihn auch so in Erinnerung, so vom, ne? Vom Art her.
Ja. Irgend sowas. Ich habe es echt nur ganz vage, aber das könnte stimmen.
Aber er macht das wirklich gut, tatsächlich. Also, wie schön er auch den Schaden beheben kann.
Ja, der hat den Gummihammer gefunden.
Der hat den Gummihammer und einen Holzschluck.
Der
hat
den Gummi, ja. Das
genau.
Ja. Das ist super.
Ich bin froh, dass diese Folge für diese Folge kein olfaktorisches TV gab, denn dann hätte ein ganz bestimmter Plot-Part nicht mehr funktioniert, wenn man hätte riechen können, was die anderen riechen. Oder BJ hat einfach keinen Geruchssinn. Denn in dem Moment, wo sie nachts diese Geschichten erzählen und sie Burns auffordern, er soll doch auch eine Geschichte erzählen, futtert Burns gerade noch ein richtig großes Stück Schokolade, mümmelt das, schluckt das so runter. Aber jeder, der Schokolade kennt, weiß, Schokolade, das sich mit Speichel noch so im Mund vermischt, du kriegst das gar nicht so schnell runterschlucken, weil immer noch ganz viel Schokoladenspeichel im Mund ist. Du riechst die Schokolade quer durch den ganzen Bus durch und der sitzt direkt vor ihm und spricht ihm ins Gesicht. BJ hätte die Schokolade riechen müssen. Und das hätte nicht mehr funktioniert bei olfaktorischem TV. Das ist mir vorhin aufgefallen und das prangere ich an. So.
Aber da kann man sich mal vorstellen, wie schlecht das Essen im Meshcamp sein muss, wenn die Geschmacks- und Geruchsknospen im Körper, also im Kopf genauer gesagt, so kaputt sind, dass sie das nicht mehr mitkriegen.
Und zwar so schnell. Der ist ja auch gerade mal erst ganz kurz dabei. Der ist ja erst seit ein paar Wochen oder so.
Ja, das sind die super. Ja. Wo ist denn der Gregor?
Ja, ich bin noch da, tatsächlich. Ich habe mich nur ein bisschen zurückgelehnt. Tatsächlich,
der Schrank spricht.
Ja, das ist schon spannend. Ich finde es auch so von der Anzahl so der Folgen, eigentlich ist das so eine klassische also eine Folge, die von der Position am Ende oder am Anfang einer Staffel wäre. Weil es schon recht spektakulär ist, dadurch, dass sie ja nur so einen Außendreh haben, kein Studiokulisse, sondern wirklich einfach in der Pampa quasi mit ihrem Bus stehen und so.
Halt, ja, das, ne? Hat so was wie eine Folge, haben, ne? Die aus Budgetgründen irgendwie so gedreht wurde, ne? Weil sie kein teures Setup konnten, also hier kein Set aufbauen, die ganzen anderen Leute waren zu teuer und dann halt nur so 4 Leute da rein und Bus.
Ja. Ja, wie so eine Bottle-Bus-Show halt.
Schon,
ne?
Irgendwie.
Ja,
und dann
ja,
wirklich einen uralten Bus ausgegraben haben und den wahrscheinlich noch auf alt gemacht haben. Das ist wirklich eine Schrottkarre. Und ich habe gelesen, dass dieses Modell überhaupt erst ein Jahr nach Ende des Koreakriegs hergestellt wurde.
Ja, das war mir klar. Das ist mir gleich aufgefallen.
Natürlich. Eine klassische Doctor Who-Folge.
Natürlich. Ja. Das geht ohne Zeitreise, ist diese Serie nicht zu erklären.
Den und die Schokolade gab es da ja auch noch nicht. Die kam ja auch erst 1974, die der...
Stimmt.
Habe ich gelesen.
Hast du gelesen, stimmt. Das ist alles total unlogisch, was die da machen. Das ist so alles,
anachronistisch.
Ja, total. Das ist total so, ja.
Wir befinden uns eigentlich gar nicht in Korea, was ja sowieso nicht aussieht wie Korea, dieses Korea, sondern im Inneren einer TARDIS.
Das erklärt vieles.
Ne? Oder auf dem Holodeck.
Frank auf jeden Fall.
Das würde Frank gut erklären, ja.
Total erklärt.
Frank ist der Master. Eine dumme Version des Masters.
Aber auch sehr teuflisch.
Ja.
Weil als er den koreanischen Gefangenen nachts alleine bewacht, macht er ja so einen auf John Wayne.
Oh ja. Ne?
Und das ist so eine richtige, so eine richtig üble, auch so eine Fremdschäm-Szene, weil man ja weiß, was das für ein Hasenfuß, für ein hinterfotziges Arschloch ist. Und wie er den dann da behandelt, wie er sich da großkotzig hinstellt, als wäre er hier der MacArthur persönlich.
Ja, aber von einem verletzten Kriegsgefangenen und mit einer Knarre in der Hand, dann kann der sich...
Maschinengewehr.
Er hat ein
Maschinengewehr.
Es ist ja das Maschinengewehr offensichtlich des Koreaners.
Ja.
Weil die hatten ja vorher nichts.
Aber es ist trotzdem super, wie geil er dann die Wache macht und dann vom zurückkehrenden Raider erstmal geweckt werden muss. Ja. Das ist so super. Und er sagt hier, erzählen Sie übrigens nichts von meinem Schlaftrick. Der ist durch die Genfer Konvention verboten. Das ist so super. Erzählen Sie nichts von meinem Schlaftrick. Ne? Ich habe mich nur schlafen gestellt. Aber er ist auch nicht verlegen, sich durch Lügen und so immer wieder super darzustellen. Aber es ist aber auch so, erzählen Sie nichts. Ich wollte nur gucken, ob er einen Fluchtversuch macht. Aber wie geil er dann aber auch das... Es ist durch die Genfer Konvention verboten. Darauf musst du ja eigentlich erstmal kommen. Wenn dich dein Chef möchte, dass du das und das machst, dann sagst du, ist das denn überhaupt durch die Genfer Konvention erlaubt?
Oder du machst ein Nickerchen während der Arbeit.
Ja, das wäre super. Es ist ein Schlaftrick natürlich nur. Ne?
Aber Frank hat hier, das ist einfach eine unglaublich geile Frank-Folge. Das ist deswegen, Frank und der Feind, das passt irgendwie schon, weil es ist so eine Folge, die ihn so toll in Szene setzt. Der hat hier wirklich, der kann hier zur Höchstform auflaufen, Larry Linville, weil er auch nur ganz selten eigentlich so der Sandsack für Hawkeye ist. Sonst, wenn du so Szenen hast, wo Hawkeye schlaue Sprüche klopft und Frank sich einfach nur darüber aufregen muss, dass er mit Hawkeye nicht mithalten kann, dann ist Frank langweilig. Und hier hat er so viel eigene Szenen, das ist so großartig, da kann der wirklich zeigen, was in ihm steckt. Und da merkt man, was für ein witziger Charakter das auch ist.
Ist er auch.
Und was für ein guter Schauspieler auch.
Ja. Larry Linville, großartig.
Allein wie er auch manchmal einfach nur so auch ohne Worte funktioniert. Diese Geste mit dem Daumen, sein fieser Daumen, als Potter die Leute losschickt, 100 Yards weit zu gehen und Frank, was, ich, 100 Yards? Irgend sowas in der Art sagt und Potter sagt, ja, dann nehmen sie halt einen gemeinen Soldaten mit einen enlisted man.
Ja.
Raider dummes Lachen anfängt und Burns einfach nur so vor ihm steht, dieser tote Blick in seinem Gesicht und dann so den Daumen mit dem Daumen rüber zeigt, so dieser fiese Daumen, so der stärkere, nicht irgendwie da gehen sie vor, sondern winkt mit dem Daumen rüber und denkst dir, wow, Das ist gerade echt einfach nur Körperpräsenz, die der in dem Moment zeigt. Er ist der fiesere, stärkere. Das funktioniert.
Er wird von oben oder von Gleichrangigen wird er niedergemacht, aber nach unten kann er gut treten. Halt, genau. Ne? Und da kann er sofort den Boss, das Numero Uno, El Präsident und das Alpha-Männchen rauskehren lassen. Ne?
Ja.
Das muss man auch erstmal drauf haben. Halt, ne?
Ja, der klassische Radfahrer.
Der, ja, nach oben bücken, nach unten treten. Ne? Ja,
ganz genau.
Ja. Ja, in jedem Führungskräfteseminar.
Ja, ich habe mir extra einen Helm geholt.
Ja.
Und Spikes unter die Schuhe. Da macht das Radfahren, das Reden noch mehr Spaß. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wer das Camp in der Abwesenheit geleitet hat?
Nicht nur das, für den Fall, wenn Verwundete kommt. Wenn Verwundete kommen, ist kein Arzt da. Nicht einer. Ja. Sonst wird uns immer in Mesh gezeigt, dass so einer zurückbleibt halt, ne? Also einer ist meistens da, was ja auch total absurd ist, selbst wenn, sagen wir, gut, das ist wieder die Anzahl, selbst vier Ärzte würden, ne, das nicht, sagen wir ehrlich. Aber es bleibt meistens einer da, aber da ist das gesamte medizinische Personal, also die Ärzte alle weg und der dann sagen kann, da kommen Hubschrauber. Also eigentlich hat man das Problem ein bisschen deutsch gelöst. Auch der Alarm schlagen kann, ist nicht da.
Ja. Ne?
Ich kann mir nur vorstellen, dass es eine Feuerpause gegeben hat zu der Zeit.
Ja, aber dann dürften sie eigentlich keine Angst haben, wenn sie nachts allein in Feindesland unterwegs sind, weil so sicher sollten sie sich dann schon fühlen. Ich glaube einfach, da wird Ersatzpersonal geholt worden sein für 2 Tage.
Das glaube ich im Leben nicht. Die haben, wie ich die kenne, haben sie einfach gehofft, dass nichts passiert in den 2 Tagen.
Also, die haben damals, als Frank durchgedreht ist oder irgendwie weg, haben sie Winchester ja auch von Tokio einfliegen lassen innerhalb kurzer Zeit. Der sollte auch nur für 2-3 Tage da sein.
Ja.
Die holen schon mal schnell für ein paar Tage irgendwie Ersatz, wenn jemand fehlt.
Nicht die komplette Offiziers- und Ärzteriegel. Mhm.
Ja, und du darfst ja nicht vergessen, der Commander und sein Stellvertreter. Als alte Star Trek-Fans wissen wir, ne, einer müsse auf der Brücke bleiben. Ne?
Ja. Genau.
Ja,
wobei das haben Spock und Kirk ja auch nicht immer so gehalten.
Ja, aber es wäre geil, wenn der Staffel 1 Riker im Camp geblieben wäre und gesagt hätte, wo ist denn Commander Potter? Wo ist denn der Potter-Harry? Harry Potter, wo ist denn der Potter-Harry? Nee, aber du hast recht, das ist ein Punkt, ne? Also eigentlich ist wirklich, ne?
Margaret.
Alles weg.
Margaret kann jetzt das Camp leiten.
Ja, das könnte ich mir sogar noch vorstellen, weil sie ja auch Major ist, aber es ist kein Arzt mehr da.
Und das ist ja die Grundvoraussetzung, warum dieses Camp überhaupt existiert. Oder haben die erst so lange eingemottet?
Oder vielleicht ist das die entnöste Entwicklung im Wort mobil bei Mesh. Nur noch mit dem Bus von Camp zu Camp.
Vielleicht die haben einfach Umleitungsschilder um das Camp rum aufgestellt.
Oder die haben das ganze Camp zusammengepackt und hinten in den Kofferraum vom Bus gepackt und haben dann nur vergessen, dass sie die ganzen Leute dabei hat.
Deswegen war auch das zweite Walkie-Talkie im Bus. Am Anfang sagt der Raider, ich habe ein Walkie-Talkie gefunden, aber das funktioniert nicht und das zweite ist im Lager. Und am Ende finden sie das zweite im Bus hinten und spielen Frank dann noch einen Trick und lassen den Koreaner sich auf Koreanisch ergeben hinter das Walkie-Talkie.
So geil.
Und dann ist das ganze Lager hinten drin. Da ist einfach, klar, natürlich.
Aber das ist doch super. Ist es wirklich so, dass ein Walkie-Talkie das Gegenstück haben muss? Also, es kann doch nicht sein, dass es nur die beiden das auffangen können, oder?
Naja, in den 50ern vielleicht schon.
Ich glaube, so ein Walkie-Talkie, so ganz klassisch wie bei den 3 Fragezeichen, das geht nur von Walkie-Talkie zu Walkie-Talkie. Das ist, glaube ich, auf diese Geräte dann eingestellt, auf dieser Frequenz vielleicht, falls irgendjemand eine gleiche Frequenz hat, aber das ist wirklich auch nur eine geringe Reichweite, das stimmt schon. Dafür ist es aber ein Monstrum von Walkie-Talkie, das ist schon etwas größer als
die 50,
die ich damals haben wollte und nie bekommen habe.
Aber wenn man jetzt wirklich mal die Kompetenz ansieht, wir haben also die Führungsoffiziere und das gesamte medizinische Ärztepersonal ohne Nahrung, aber mit den beiden Walkie-Talkies. Also, schlimmer und der Commander hat keine Waffe dabei. Also, eigentlich militärisch gesehen, schlechter kann das nicht laufen. Oder?
Und der Navigator steigt erstmal aus und stellt die Windrichtung fest.
Ja.
Nee, aber es stimmt. Also, es passt irgendwie. Das ist schon, wenn man da mit Logik rangeht an die Folge, ist da echt.
Ist vorbei. Ist
vorbei.
Dann ist der Drops gelutscht, wenn du da mit Logik rangehst. Dann denkst du so: Alter, ist doch nicht euer Ernst, oder? Ne?
Ja, und auch
aber
die
ich finde es
Hm? Nee, du. Du hast angefangen.
Ich finde es einfach schön, diese Figurenkonstellation, die zu der Zeit, dadurch, dass es ja noch recht am Anfang der Staffel war, noch nicht so viel Zeit hatte, sich zusammen in dieser, gerade in der Konstellation zu finden, so gezwungen war, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und mit der Beziehung hintereinander. Und ich glaube auch, der Moment, wo Burns versucht hat, Frieden mit Hawkeye zu schließen, war eher so, dass er seine Sichtweise von BJ und Potter auf sich ein bisschen beeinflussen wollte. Es ging ihm gar nicht so sehr um Hawkeye, sondern mit Hawkeye, den kennt er ja, er weiß, was das für einer ist. Sondern er wollte vor den beiden, die noch neuer sind, vielleicht nicht ganz so schlecht darstellen in der Konstellation. Sein.
Aber ich habe einfach das Gefühl...
Er bietet es nur ihm an, er bietet es nur Hawkeye an.
Ich glaube aber auch ganz ehrlich, dass er Hawkeye ist der, der ihm das Leben am schwersten macht mit seinen Sprüchen. Bei den anderen ist er nicht so, noch nicht sicher. Potter ist ja sein Vorgesetzter. Den kann er sowas nicht bringen. Den kann er nicht um Waffenstillstand bitten. Machen Sie keine Witze. Das geht nicht. Aus seiner Sicht kann er das nicht machen, weil es sein Chef ist. BJ, ja. Bei dem ist er noch nicht so richtig sicher, wie der so drauf ist. Den findet er einfach nicht so schlimm wie Hawkeye. Das sagt er am Anfang auch. Und Radar ist ja sowieso unter seinem Niveau. Mit dem würde er das nie machen. Aber Hawkeye ist der, der ihm das Leben schwer macht. Und der fühlt sich halt gerade auch in einer Stresssituation. Man merkt ja wirklich, der hat Angst. Alles, was er macht, sind eigentlich so Panikaktionen, die ein normal denkender Mensch nicht machen würde, wie ich gesagt habe. Die versuchen, mit abgelecktem Finger die Windrichtung festzustellen, um rauszufinden, wo wir gerade gelandet sind. Oder eben anhand von einem Flugzeug, das über uns wegfliegt, die Position zu bestimmen. Und der sagt sich halt, wenn Hawkeye mich jetzt in Ruhe lässt, dann kann ich das hier überstehen, aber ich kann den zusätzlichen Stress nicht noch gebrauchen, dass Hawkeye mich jetzt auf dem Kieker hat. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es eher, dass es deswegen um den Waffenstillstand bittet.
Er ist, er kennt ihn aber. Die beiden sind die beiden, die am längsten, am intensivsten miteinander zu tun haben. Und er weiß genau, dass Hawkeye der Meinungsführer ist.
Ja.
Das ist es. Hawkeye ist der Typ, wenn du den auf deiner Seite hast, werden dich ganz viele anderen cool finden. Du musst die gar nicht alle davon überzeugen, sondern das ist so ein klassischer Meinungsführer.
Ja, stimmt.
Weißt du, das ist so der in der Klasse, den du auf deiner Seite haben musst, dann sieht der Rest es genauso. Dann bist du für den Rest cool. Du musst dich nicht 20 Freunde, du musst so die 2, 3 Meinungsführer kriegen und dann hast du die Minions mit dabei. Deshalb ist, glaube ich, er weiß, das ist Hawkeye, ich glaube, es ging ihm wirklich darum, hey, lass uns deshalb dieser Waffenstillstand, den er mit ihm haben wollte. Mhm. War auch so ein bisschen Show vielleicht für die beiden Neuen und so halt. Ne?
Das kann schon sein.
Könnte man so rein interpretieren, weil wenn du Hawkeye hast, hast du schon mal das Camp im Prinzip. Ne?
Ja, stimmt.
Das ist so.
Und das sind Leute, die ihn, wie du sagst, eben noch nicht so gut kennen, die kann er noch versuchen zu beeinflussen.
Ich hatte mal einen Klassenlehrer, der hat immer, wenn der Probleme mit der Klasse hatte, hat er 2, 3 Leute, mit denen hat er gesprochen und gesagt, ihr seid hier die Meinungsführer. Wir müssen uns einig sein, der Rest, der hat nicht mit allen gesprochen, der hat immer mit den beiden und 2, 3 Leuten gesprochen und dann war der Rest, war Ruhe im Puff. Und das habe ich damals immer so im Puff, das fand ich damals immer so krass, aber heute verstehe ich das halt, warum er das gemacht hat. Ne? Er hat nicht, so muss ich muss mich nicht mit 20 Leuten, ich muss die Meinungsführer, die hier, die Babos, die Coolen, die alle toll finden, wenn die auf meiner Seite sind, dann brauche ich mich um den Rest gar nicht kümmern. Der Rest läuft dieses Minion-Ding.
Schon ein bisschen, das ist schon ganz so ein bisschen abgebrüht. Aber
ich weiß, aber es ist bei mir noch hängen geblieben, dass er das gemacht hat. Das war 5. Klasse oder so.
Fünftklässler-Schüler, ich glaube, da funktioniert das sehr gut.
Da funktioniert das ja. Später ist das ja auch ein anderes Thema, aber guck mal, ein bisschen wie im Kindergarten sind sie ja auch, oder? Seien wir mal ehrlich, oder?
Absolut.
Mhm. Ja, klar.
Fragwürdig ist es, aber ich würde auch gucken, dass Hawkeye, also in der Konstellation würde ich auch gucken, dass Hawkeye mein Freund ist. Ne? Nee, eigentlich nur Klinger. Ich will nur mit Klinger befreundet sein. Ich glaube, Klinger ist wirklich die... Ihr habt mich überzeugt, als wir letztes Mal darüber gesprochen haben. Da habt ihr beiden gesagt, dass Klinger die beste Seele wahrscheinlich dafür ist als Freund. Habt ihr recht. Ich glaube, Team es ist Klinger. Da habt ihr recht gehabt.
Hawkeye haben wir sowieso als Arschloch dargestellt.
Ja.
BJ aber auch. Das war mir gar nicht so klar. Bis
BJ
hier,
ist aber ziemlich total recht. Hinterfotzig. Ja, so.
Ja.
BJ, das ist mir erst klar geworden,
hat sich ganz schön was geleistet, streckenweise.
Ja. Und BJ wirkt nur noch viel harmloser als Hawkeye. Hawkeye wirkt, hat immer so was ein bisschen Schräges, Schiefes in seiner Art, dass du, wenn du den nicht sofort toll findest, kommt der auch ganz schön schräg rüber. Der wäre mir immer noch ein bisschen nicht so immer suspekt, wenn ich ihn so erleben würde. BJ ist so jemand, den man automatisch sofort nett findet, harmlos, kann kein Messerchen trüben.
Ja. Ist was dran.
Ja. Und der kann dir richtig schön von hinten ein Messer reinrammen und lächelt dich von vorne an.
Und das kann der gut. Das kann der wirklich gut.
Und das hat er so auch gemacht.
So ist er eigentlich ein total schwieriger Charakter, wenn man drüber nachdenkt, ne?
Ja. Und das also ist halt auch
man eher nicht mit BJ befreundet sein.
Eigentlich, kann, ne? eigentlich nicht. Fall. Eigentlich ist das so der Typ, mit dem du möchtest ihn auch nicht zum Feind haben, aber als Freund auch nicht. Du möchtest ihn eigentlich auf Abstand haben.
Ja, du musst ihn als Freund haben, weil dann kannst du besser kontrollieren, was er dir tun kann. Er sei dein Feind näher als deinen Freunden. Alte Weisheit. Mm.
Ja, das ist, da hat er recht, ja. Ja.
Aber es ist ja auch wirklich oft genug Hawkeye, der BJs kleine gemeinen Streiche dann abbekommt später. Weil BJ, wenn der fiese kleine Sachen macht, dann kennt der auch nicht Freund und Feind. Dann will er irgendjemanden fiesen Streich spielen. Also ist ja in dieser ersten Doppelfolge von dieser Staffel. Mhm. Da holt Hawkeye BJ ab, eher durch Zufall, weil er versucht, Trapper noch einzuholen.
Ja.
Und dann gabeln sie BJ auf, betrinken sich unterwegs, erleben Abenteuer, ich weiß gar nicht mehr, was die alles erleben. Und im Lager warten Frank und Margaret und Frank sagt genau das, was Gregor, was du gerade vorhin gemeint hast, das ist jemand, der ist noch neu, der ist noch ungeformt, den kann ich auf meine Seite holen. Der ist noch ein unbeschriebenes Blatt, jung, direkt von der Akademie oder aus dem Ärztestudium. Mhm. Den hole ich auf meine Seite. Und Hawkeye schafft es quasi, ihn eher abzufangen und ihn auf seine Seite zu holen. Ich weiß nicht, ob Frank das geschafft hätte bei BJ. Ich bezweifle es, aber für Frank muss ich das genau so angefühlt haben. Hier hätte ich meine Chance gehabt, einen neuen mit den für mich zu gewinnen, bevor der merkt, wie ich eigentlich so drauf bin, indem er es von Hawkeye und den anderen zu hören bekommt.
Ist die Frage, wer wen zu sich holt? Hat BJ eventuell Hawkeye zu sich geholt? Weil er gemerkt hat, dass es interessanter ist, wie um das Wort zu nennen, mit Hawkeye als quasi Alpha-Tier das zu machen, weil er in Frank einen nichtsnutzigen Spiel da gesehen hat.
Ja, stimmt. Ja.
Das kann schon sein. Es wär interessant, wir sollten uns einfach mal demnächst die erste Doppelfolge der Staffel anschauen. Die ist interessant. Also so der erste Auftritt von BJ, ich habe sie gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Ich kann mich da hauptsächlich noch an so ein paar Szenen erinnern am Anfang, Hawkeye, der mitbekommt, dass Trapper weg ist und dann losfährt und da irgendwie am Rad dreht. Und dann so, bis es sich BJ in dem am Flugplatz aufgabeln oder in diesem Militärstützpunkt in die Bar gehen, Radar als Offizier ausgeben, damit er mitkommen kann. Aber
stimmt,
was
ist dieser Fake-Rang, ne? Ja, stimmt, ja.
Offizierslounge. Aber was dann unterwegs zum Beispiel passiert, das weiß ich schon gar nicht mehr. Und ich weiß, da ist ziemlich viel passiert.
Ja, das die helfende Einheit, die unter Beschuss ist. Mhm. Und dann begegnen sie irgendwie auch Feldarbeitern, wo die Tochter zum Minen suchen, wo die Kinder zum Minen suchen ins Feld geschickt werden. Und wo die da nur ranfahren, und das habe ich früher auch immer erst nicht verstanden, wo sie sagen, komm, ne, sie soll da rauskommen. Und weil er sagt, es ist, der Ochse darf nicht getötet werden. Deshalb werden die Kinder quasi, überleg mal, das ist, stimmt. Die Bauern schicken dann die Kinder, also in dieser Geschichte halt, davor, damit die gucken, ob der Ochse ohne Gefahr da das Feld bestellen kann. Krass eigentlich, oder?
Ja.
Ey, wirklich. So, das sind solche Sachen. Da haben wir gleich diese Härte, die dieser Krieg und das alles so mit sich bringt, gleich so mit reingeführt werden. Ne?
Ich meine, ich schaue mir ja gerade China Beach an. Ich habe das ja letztes mit Sebastian besprochen. Und China Beach zeigt den Krieg, den Vietnamkrieg, einfach um sehr viele Stufen härter und brutaler. Einfach, weil es keine Vorabend-Comedy-Serie ist, sondern eine Dramaserie und alles, was da an Blut, Verletzung, Gewalt und Kriegsgewalt passiert, passiert wirklich sehr drastisch und plastisch. Aber das sind dann solche Stellen in Mesh, wo ich denke, ich muss es gar nicht so plastisch zeigen, ich muss es gar nicht so übertrieben brutal zeigen, um die Brutalität dieses Films, dieses Kriegs und die Unmenschlichkeit dieses Kriegs darzustellen, klar, sowas wie jetzt hier den lustigen Nordkoreaner, der sich ergibt und die ganze Zeit lächelt, sowas hättest du in China Beach nicht. Das ist einfach ein Comedy-Klischee, dass der nette, lustige Feind von nebenan. Aber sowas wie die Geschichte mit der Tochter, die zum Minensuchen ins Feld geschickt wird, das kannst du natürlich auch super brutal und blutig darstellen, indem du dann die Mine hochgehen lässt. Aber musst du gar nicht, um zu zeigen, wie schlimm dieser Krieg ist. Was dieser Krieg mit den Leuten macht, das kannst du auch in Mesh erleben.
Das ist total schlimm, wenn du mal darüber nachdenkst. Ja. Halt, ne?
Ja, fliegt die Tochter in die Luft, ist die Tochter kaputt. Stirbt der Ochse, verhungern alle.
Ja, das war, glaube ich, die Argumentation. Ne?
Das ist ein Stilmittel hier vielleicht noch, um die Härte zu zeigen. Ich habe es aber auch nur gelesen, weil ich habe es nur auf Deutsch gesehen. In der deutschen Fassung gibt es ja die Lachspur nicht. In der englischen gibt es die ja, aber so wie ich gelesen habe, bei dieser einen Folge jetzt nicht.
Ja, interessant. Also auf der DVD sind 3 Tonspuren, 2 englische, 1 deutsche. Und normalerweise sind 2 englische Tonspuren, bedeuten eine mit, eine ohne Lachspur. Waren beide ohne Lachspur. Und ich habe mich dann auch gefragt, ist das jetzt eine bessere Tonqualität oder andere? Aber okay, das macht natürlich Sinn. Vielleicht, weil es eine besondere Folge ist, konnten sie das rausholen, dass sie hier keine Lachspur einsetzen mussten.
Aber dafür finde ich sie gar nicht so dramatisch, ehrlich. Also so traurig. Also da hatte MASH ja eigentlich schon deutlich krassere Folgen. Also als das, ich meine, ist es am Ende trotzdem noch so ein halbwegs lustiger Ausflug gewesen.
Es ist eigentlich eine sehr lustige Folge insgesamt.
Ja, also deshalb wundert es mich, dass sie da auf die... Ist das die einzige Folge, wo sie auf die Lachspur verzichtet haben? Oder haben sie, war das so ein Stilmittel im Original bei MASH, dass sie irgendwie gesagt haben, es gibt hier irgendwie bestimmte Highlight-Folgen, so 10, 20, wo man einfach auf diese Lachspur verzichtet hat. Das kann ja so... Oder war das... Wisst ihr das? Oder war das ein einmaliges Ding?
Ich weiß nur, dass sie normalerweise im OP auf die Lachspur verzichtet haben. Ja. Da konnten sie damit argumentieren, im OP ist es zu ernst, da darf es keine Lachspur geben.
Also es gab einige Folgen. Ja. Also hier steht a handful of episodes. Also es gab ein paar, aber...
Okay.
Und später in der Serie, glaube ich, in den späteren Staffeln wurde auch dann generell auf die Lachspur verzichtet. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie den Verantwortlichen vom Fernsehen, dass sie den vom Sender diese Folge als irgendwas Besonderes verkauft haben. Dass sie irgendwie argumentiert haben, das ist eine besondere Folge, da ist es ernst, da geraten sie in ein Feindesgebiet, da sind sie in einer bedrohlichen Situation, da können wir keine Lachspur bringen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Beziehungsweise
wollen keine Lachspur bringen, um halt diese subtile Bedrohung vielleicht noch stärker. Weil man, ist halt wie in einem Horrorfilm, wenn du halt nur erahnst, dass im Gebüsch irgendwie was ist. Und hier ist es ja auch potenziell, könnten da ja Feinde sein.
Das ist tatsächlich so eine Spar- und Bottle-Episode, dass sie sich die auch gespart haben. Wahrscheinlich müssen sie. Nee, es kann aber sein, dass sie die kostet vielleicht in der Lizenzierung auch Geld und haben gesagt, da müssen wir mal ein bisschen. Nein, das glaube ich auch nicht. Nein, aber ich muss euch sagen.
Es ist wirklich einfach ein Trick gewesen. Die haben das den Produzenten irgendwie verkauft und denen weisgemacht, das ist jetzt eine ganz ernste Folge, was sie nicht war, aber auf die Weise konnten sie wenigstens mal wieder eine Folge ohne Lachspur bringen, weil es hätte hier auch einfach vollkommen idiotisch gewirkt. Wo soll bitte da schön ein Publikum sein? Also spätestens hier merkt man, dass das nicht vor nicht wie bei Cheers was filmed before a live audience, das merkt man hier, kann das nicht vor einem Live-Publikum gefilmt worden sein.
Einmal das. Aber ich weiß ja, wir sind ja auch mit Lachspuren aufgewachsen, so quasi. Aber es ist einfach so furchtbar unpassend. Heutzutage finde ich das total schlimm. Oder wie wahrscheinlich alle Lachspuren in Comedy-Shows zu schneiden. Oder das ist einfach ein ganz blödes Stilmittel gewesen, was man damals so halt hingenommen hat. Weil es ja nie, wir kannten ja nichts anderes. Aber ich glaube, bei keiner Serie waren Lachspuren generell unpassender als bei MASH.
Ja. Es ist einfach eine Comedy-Serie, die das einfach überhaupt nicht gebraucht hat. Und man
stell
merkt,
dir bei Scrubs das vor oder so. Lachspur bei Scrubs.
Ja. Aber man merkt es in manchen Folgen, merkst du auf Deutsch, wo die Lücken sind. Wo sie die Lücken gelassen haben, damit man da dann die Lachkonserve reinschneiden kann. Das ist ganz seltsam.
Ja, tatsächlich.
Deswegen wirkt
ja.
das, wirken die frühen Folgen manchmal auf Deutsch so ein bisschen hölzern vom Timing, weil das, weil die Dialoge nicht so ineinander greifen, weil man an den Stellen, wo man sagt, so, das ist jetzt ein Witz, da muss gelacht werden, da werden dann ein paar Sekunden Pause gelassen. Da, ja, wo normalerweise ja. dann das Publikum tatsächlich lacht und diese Pause natürlich wirkt, weil die Zuschauer, weil die Schauspieler und Schauspielerinnen halt auf das Publikum reagieren.
Mhm.
Naja.
Tja. Nichtsdestotrotz eine tolle Folge, schöne Figurenkonstellation, echt gute Gags, muss man tatsächlich sagen.
Ja.
Und einfach, ist einfach eine sehr, sehr unterhaltsame Folge. Also ein Lob an den Mesh-Folgengenerator Auswähler. Hat er gut ausgewählt.
Hat er gut ausgewählt. Ich gebe zu, es war auch diesmal wieder nicht die erste Folge, die der Generator ausgespuckt hat, aber es kamen diesmal tatsächlich drei Folgen, die wir alle schon besprochen hatten. Ich weiß nicht mehr was, der Sniper, Rippchen aus Chicago und noch irgendeine. Hatten wir alle schon. Wir haben einfach schon zu viel gesehen. Ja. Wir haben so viel gesehen.
Was machst du denn, wenn mal der zweite Teil von einem Zweiteiler gezogen wird?
Deswegen sind die Zweiteiler ja, glaube ich, wahrscheinlich auch zusammen. Ich weiß es nicht.
Das erklärt es vielleicht, ja. Das stimmt, ja.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Oder wenn nur der Werbeblock zwischen den Zweiteilern.
Ja. Der Trailer, ja, ja.
Herr Schäfer, nur der erste Teil. Und wir reden danach erstmal ein Jahr lang nicht über Mesh.
Ja, der zweite Teil ist ja noch härter.
Das ist dann ein Cliffhanger. Ja. So kann man die Leute an der Stange halten.
Er hat Stange gesagt.
Tja, ich glaube, dann haben wir es, oder?
Ja, dann sind wir durch.
Ja, jetzt Abendessen.
Ja, oh, Dito.
Da hat mich gerade jemand Rippchen erwähnt, jetzt habe ich Hunger.
Ja, jetzt habe ich Bock.
Ich gehe gleich in den Wald und suche mir einen befreundeten Baum aus, in den ich mich stellen kann. Liebe Zuhörer, was ihr jetzt macht, weiß ich nicht. Und wenn ihr aufs Klo gehen wollt, das will ich gar nicht wissen. Ihr müsst euch das von mir anhören, aber ich nicht mir von euch. Das ist die großartige Magie des Podcastens. Ich kann euch alles erzählen, aber euch muss ich jetzt in diesem Moment nicht hören. Ist das nicht wunderschön asozial von mir?
Und wir müssen das auch hören.
Ja, ihr müsst das hören. Ihr müsst da hören, ihr müsst da durch. Dafür seid ihr hier eingefangen. Da habt ihr jetzt keiner. Nein, liebe Zuhörer, sagt uns bitte, was ihr macht. Schreibt uns, was ihr gemacht habt, nachdem ihr diese Folge gehört habt. Schreibt uns meinetwegen auch, was ihr von der Folge haltet, von der Mesh-Folge oder von dieser Podcast-Folge. Aber ich will jetzt nicht wissen, was ihr gemacht habt, während ihr die Folge gehört habt. Das hört man ja immer. Da, beim Joggen, beim Kacken, beim...
Hört man Podcasts beim Sex? Mal eine ernsthafte Frage. Macht man das? Und wenn ja, unsere, waren wir mal Teil eines Aktes.
Ja,
vielleicht sogar eines Zeugungsaktes.
Das wäre geil.
Das geil. Bitte nennt euer Kind nach uns. Sumpf.
Ja, hör zu, kleiner Sumpf. Da ist der kleine Sumpf und Data hat schon wieder so einen Hals.
Ne? Ja, Alter, bitte.
Hört ihr beim Akt, wenn ihr euch erkennt, hört ihr dann diesen Podcast?
Ich finde es ja schon irritierend genug, dass es angeblich Leute geben soll, die uns beim Einschlafen hören. Nicht wahr, Gregor?
Ja.
Das ist schon sehr intim, aber noch nicht ganz so intim.
Ich sag dann immer, gute Nacht, Felo.
Ja, ich höre das immer. Ich höre das bis hier.
Ich schreibe dir dann immer noch eine Nachricht. Ne? Ich schicke dir dann noch eine Sprachi, weißt du, wie die Kids heute sagen.
Gute Nacht. Ja, wie bei den Waltons. Gute Nacht, Gregor.
Wir sollten ab jetzt jeden Podcast mit Gute Nacht, Gregor. Schlaf schön, mein Haschall.
Haschall ist aber auch super. Haschall.
Ja.
Ich glaube, es sind schon Ehen beendet worden wegen dem Begriff Haschall, oder? Ich rufe dann immer an. Ich sage, gute Nacht, Tobi. Gute Nacht, Felo.
Gute Nacht, Gregor. Gute Nacht, Tobi.
Ja, gute Nacht, ihr beiden. Hallo. Küsschen. Tschüss. Thank you.
suicide is painless. It brings so many changes. And I can take or leave it if I please.
Und jetzt totale Eskalation.
Und jetzt alle über 40.
Irgendwas umschmeißen wir so bei dem Bildschirm oder so.
Ich zertrümmere jetzt meine Ukulele. Da bin ich verrückt. Ja, nein,
niemals. Ja, schön, dass das neue Blue Yeti erstmal an die Wand geworfen. Ach, schön. Schön, schön, schön.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.